Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures selbstverständlich Lieblingspodcastes Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, der Podcast. Und natürlich auch heute mir, wie immer digital zugeschaltet, ist der Leon. Grüße gehen raus nach Südhessen.
Ja, moin, sage ich da doch mal zurück. Wir sind zwar im tiefsten Hessen hier, aber ich glaube, es ist halt trotzdem sehr schön, dass wir uns heute hier wieder gefunden haben, ein bisschen schnacken können. Und ich bin mal gespannt, was du so von den 5 Kapiteln heute hältst. Ja, klingt vielleicht so, als wäre ich jetzt nicht so super begeistert. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Ich glaube, das können wir dann in Ruhe auseinander dezidieren. Aber ich will es mal nicht so negativ machen. Also ich finde, das Buch ist nach wie vor lesbar. Das können wir, glaube ich, schon mal sagen.
Gut, und alle, die neu dabei sind, werden sich jetzt fragen, was denn für ein Buch und was denn für Kapitel. Also klar, ihr habt natürlich die Folgenbeschreibung bestimmt gelesen, beziehungsweise den Folgentitel gelesen. Wir sind, Überraschung, Überraschung, im James-Bond-Franchise unterwegs. Dafür, dass wir ein allgemeiner Buch- und Film-Podcast sind, da jetzt relativ lange schon drauf festgefahren und werden uns auch noch eine ganze Weile damit auseinandersetzen, weil die Challenge muss natürlich bis zum Ende durchgehalten werden. Es wäre sehr, sehr schade, jetzt einfach mittendrin aufzuhören, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir den Bogen da überspannt. Nee, dann wird bis zum Ende durchgezogen. Und wir sind im 7. Buch, was wir jetzt lesen, nämlich Diamantenfieber von Ian Fleming, haben da jetzt Halbzeit heute, würde ich sagen, mehr oder weniger. Also im 3. Akt von 6, nachdem wir das Buch gegliedert haben, mehr oder weniger, und haben jedes Mal 5 Kapitel mitgebracht. 3 darfst heute du vorstellen, 2 ich. Nächstes Mal tauscht das wieder, sodass es natürlich immer fair ist, weil wir sind natürlich ein sehr fairer Podcast, wo jeder auf seine Kosten kommt und jeder regelmäßig einen abbekommt.
Zertifikat fairer Podcast. Dann könnten wir das überall so draufstemmen. Ich glaube, es wäre extrem cool.
Genau. Und nachdem ich euch jetzt die Rahmenbedingungen des ganzen Spaßes hier vorgestellt habe, darf der Leon inhaltlich werden und gerne vorstellen, wo sind wir denn überhaupt in der Geschichte? Was ist denn passiert?
Ja, klar.
Könnte denn passieren?
Übernehme ich gerne an der Stelle, wie immer. Wir haben uns ja, so langsam haben wir uns, glaube ich, gefunden, haben uns eingespielt. Ich glaube, es ist jetzt keine Riesenüberraschung mehr. Deshalb gebe ich mal, wie immer, so einen kleinen Rückblick zum Besten. Ja, Bond ist mal wieder eher zufällig auf Besuch in den Staaten bei seinem guten Freund Felix. Soweit sind wir schon gekommen. Es war aber jetzt nicht unbedingt die große Sehnsucht nach seinem guten Kumpel, sondern eher, ja, vielmehr der neue Auftrag von M., der ihn in die Staaten getrieben hat. Es geht um Diamantenschmuggel aus Afrika, der über Umwege quasi nach Amerika kommt. Und Bond soll sich da mal drum kümmern, dass es eben nicht mehr weiterläuft, weil da doch relativ viel abgezweigt wird und relativ vieles passiert, was nicht in Ordnung ist. Umschlagsplatz unter anderem London gewesen, so ist Bond so ein bisschen an die ganze Sache rangekommen. Und mittlerweile hat er es mit den Sprangs oder dem Strangled Mob zu tun, einer in seinen Augen Gruppe von Kleinganoven, vor denen ihn jeder warnt. Er selber will es doch nicht so richtig wahrhaben. Er hat bereits auch schon eine der Mittelsfrauen oder Mittelspersonen mit Tiffany Case kennengelernt, mit der er zusammen auch schon ein paar Steinchen aus London nach Amerika geschmuggelt hat. Es hat auch alles soweit gut geklappt. Und jetzt hat er sich eben als Aufgabe gesetzt, in diese Gruppe sich einzuschleusen und denen quasi das Handwerk zu legen. Dafür gibt es erste Spuren, die führen zu einem großen, bekannten Pferderennen nach Saratoga in die Stadt. Und wie es der Zufall so will, sein guter Freund Felix ist da auch mit am Start und gemeinsam machen sie sich auf in das Mekka des Pferdesports. Und dort sind sie zuletzt auch angekommen. Der erste Eindruck war so mittel, wenn ich das noch richtig mich erinnere. Und ja, so vielleicht mal in aller Kürze, wie gesagt, gerne erwünscht, wenn ich hier irgendwas vergessen habe, dazu zu ergänzen.
Ja, genau, wir klettern weiter beharrlich die Diamantpipeline entlang, sind jetzt aber irgendwie falsch abgebogen und im Pferdesport gelandet, was eher so Felix sein Steckenpferd, im wahrsten Sinne des Wortes, momentan ist. Und ja, wir können es kaum abwarten, wir haben jetzt endlich diese tolle Stadt vor uns liegend, wir möchten endlich wissen, wann ist das große Rennen und wie verläuft das große Rennen? Wir als absolute Pferdeenthusiasten mit dem großen Wunsch, eine Pferderanch in Sierra Leone aufzumachen, wollen das natürlich heute für euch auch klären. Und ich denke, da macht es ganz gut Sinn, mit Kapitel 11 weiterzumachen.
Absolut. Und da habe ich heute den heiß begehrten Start ergattert und werde hier gleich mal mit einem kleinen Teaser wie immer anfangen. Pferde hin oder her, so langsam beginnt die Sache Spaß zu machen. Fürs gemeine Fußvolk ist schließlich für ausreichend Unterhaltung gesorgt. Und es muss ja nicht immer die alte Leier sein. Wieso nicht mal was Neues ausprobieren und die lokalen Gepflogenheiten kennenlernen? Welcher Alkohol, ist ja eigentlich egal. Und ob jetzt Pferde oder irgendwelches Kartenglück, es kickt offensichtlich ähnlich. Die Ausrede, dass Bond es nicht so mit Pferden hat, scheint also doch etwas übertrieben. Das Pferde-Expert-Level hat er schnell erreicht. Fast ein Wunder, dass er sich kein eigenes zulegt. Den ein oder anderen Schnapper hätte er hier schießen können. Aber die Arbeit ruft, und wie das mit Profis eben so ist, ist sich der feine Herr auch nicht zu schade, den frühen Vogel zu geben und der kleinen, aber feinen Ganoven-Trainingsgruppe mal auf die Finger zu schauen. So nämlich. In Saratoga angekommen sind wir, das haben wir da mal letztes Mal aufgehört. Und ja, Bond hat jetzt dann am nächsten Tag so ein bisschen für sich, beziehungsweise an demselben Tag, wo sie angekommen sind, so ein bisschen für sich festgestellt, ist eigentlich gar nicht so kacke, wie der erste Eindruck war. Der Lifestyle hier, der ist eigentlich schon in Ordnung, also erstmal besser als erwartet. Er hat jetzt kein großes Interesse an Pferden, aber das Leben drumherum ist irgendwie ganz nice und ist mittlerweile auch erstmal auf sich allein gestellt. Felix hat sich nach der Ankunft aus dem Staub gemacht, irgendwie ein paar krumme Dinger drehen oder sich über irgendwas informieren. Man weiß es nicht, er ist auf jeden Fall weg. Und Bond hat sich erstmal entspannt im Hotel eingecheckt und ja, bis auf das Misstrauen an der Rezeption, weil er irgendwie nicht so richtig hierher passt von seinem Äußeren, ist eigentlich soweit alles in Ordnung. Auch mit dem Hotel innen drinne ganz okay hergerichtet. Ein paar Ansagen von Felix im Voraus, die haben schon zugetroffen, aber im Großen und Ganzen ein kleines, feines Zimmer. Und am Abend wollen sich dann eben Leiter und Bond treffen, weil der jeder für sich, oder sie haben zusammen entschieden, dass jeder für sich seine Arbeit macht, weil es einfach unauffälliger ist und sie zusammen eigentlich nicht gesehen werden möchten. Der Rest vom Tag verläuft dann auch relativ unspektakulär, bis Leiter dann gegen 21:30 abends bei ihm im Zimmer aufkreuzt. Der hat einiges zu Scheiß Mile und den Trainingszeiten und was da sonst noch so drumherum abgeht, in Erfahrung bringen können. Und auch über ein, ja, sagen wir, hübsches Trio aus Besitzer, Reiter und Trainer oder Jockey, wie es da vor Ort heißt, der sogenannte Reiter, die Pferde da eben antreiben zu ihren Höchstleistungen. Und ja, deshalb soll es am nächsten Tag eben früh rausgehen, damit sie sich das letzte Training, da hat jeder wohl irgendwie seine Trainingszeiten schon in aller Herrgottsfrüh, nochmal zusehen können und mal so, ja, von den Kleinverbrechern so ein bisschen was sehen können, denn es stellt sich heraus, dieses Trio, ja, die arbeiten alle für die Spranks, das hat leider schon herausfinden können, alle sind eigentlich so kleine Ganoven mit Knastvorgeschichte und hast du nicht gesehen, irgendwie hier mal was, da mal was. Der Besitzer ist ein gewisser Pizarro, liebevoll wird er auch Hohlkopf genannt, das macht Hoffnung auf mehr auf jeden Fall. Erste Karriere als Boss von Rauschgiftschmuggel aus Mexiko, wo hat er da unter anderem seine erste Karriere eben gemacht. Mittlerweile ist er dann wohl beim Pferderennen angekommen, hat zwischenzeitlich auch gesessen und wurde dann eben von den Spranks angeheuert, unter anderem für das Tiara in Los Angeles, das Hotel, das sie dort besitzen, hat er dann auch gleich übertragen bekommen und gesessen hatte er auch für die Spranks und das war quasi so ein bisschen eine Entschädigung. Der Jockey ist ein guter Tingling Bell, ja, auch ein Kleingauner, genauso wie sein Trainer Rosie Budd. Beide jetzt nicht groß der Rede wert, haben halt so kleinere Dinge gedreht. Ja, und Bond stellt dann fest, so, ja, Felix, du hast ja eigentlich alle wichtigen Informationen, was machen wir hier eigentlich noch? Dann könnten wir auch eigentlich gleich wieder abreisen. Du könntest den Fall einfach an die Veranstalter übergeben, sagen, hier läuft irgendwas Krummes und alle sind glücklich, alle wichtigen Infos hast du, ja. Und leider sagt so, nee, da habe ich ein bisschen andere Pläne. Ich würde gerne den Sprangled Boys schon mal richtig einheizen. Außerdem, das sollte auch nicht unerwähnt bleiben, wenn ich hier den Fall erfolgreich abschließe, hat der Auftraggeber von mir auch noch ein nettes Sümmchen für mich parat. Das würde ich natürlich auch gerne einstreichen. Und ja, am Ende sollen ja auch alle aus dem ganzen Komplott, was da an krummen Dingern läuft, hochgenommen werden und nicht nur ein paar Bauernopfer, die im Vordergrund als schuldig angesehen werden von den Veranstaltern. Und deshalb machen wir das schon hier richtig, also soll sich Bond nicht so haben. Und damit verabschiedet sich Leiter dann auch für die Nacht. Und sie sehen sich am nächsten Morgen, zu dem sie sich verabredet haben, wieder an der Pferderennbahn, beziehungsweise sie machen sich auf zur Pferderennbahn, ist schon tatsächlich noch vor Sonnenaufgang geschäftiges Treiben da. Bond ist noch nicht so ganz auf der Höhe, Leiter auch nicht, also viel gesprochen wird auch nicht. aber alles läuft schon an Vorbereitung für Trainings und den großen Wettkampftag. Und mit Sonnenaufgang geht es dann auch auf der Rennbahn richtig los und sie können in aller Ferne Scheiß Mile das gute Pferd ausmachen. Es wird herbeigeführt und ja, Bond soll währenddessen, wie Leiter feststellt, möglichst unbeteiligt da rumstehen. Soll ja schließlich niemand bemerken, dass sie sich für das Pferd interessieren. Allerdings hält sich dann Leiter eher nicht dran. Der behält es alles im Blick und weiß, wie die Sache hier laufen muss. Der kennt sich da aus und sagt so, ja, Bond, du drehst jetzt mal um, quatschen so ein bisschen, ich berichte dir, ich gebe dir den Live-Ticker, den Live-Kommentar von der ganzen Szene, die da hinten abläuft. Und mit dabei sind eben Pizarro, der Besitzer und der Trainer und natürlich der Jockey, der das Pferd einreiten muss. Ja, irgendwann geht es dann auch endlich los. Das ist dann auch der Befehl für Bond, sich wieder umdrehen zu können. Und ja, Leiter findet den Testlauf, der dann relativ kurz beschrieben wird, wo Bond unter anderem feststellt, wie krass das Pferd ist und wie gut es aussieht. Er scheint wohl doch mittlerweile ein bisschen Ahnung zu haben. Leiter findet den Testlauf dann eben auch ganz gelungen und meint nur so am Rande, ja, der echte Scheiß-Mile. Wir erinnern uns, letztes Mal wurde angesprochen, dass sie da eben das Pferd ersetzt haben. Da hattest du ja auch nochmal drauf hingewiesen mit den Erkennungsmerkmalen von tätowierten Pferden und oder den, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, wie hießen die?
Kastanien.
Genau, Kastanien. Und die Kastanien. Guter Einwand, danke dir. Genau, und das hätte das echte Pferd eben nie geschafft. Das stellt Leiter hier auch ganz klar nochmal klar. Und er sagt, das Pferd hier hat beste Chancen, morgen zu gewinnen, weil es zusätzlich der Reiter irgendwie auch noch mit Boni ausgestattet wird. Das habe ich bei mir nicht ganz verstanden, aber er kriegt irgendwie einen Gewichtsvorteil oder so, da die anderen kriegen einen Gewichtsnachteil, weil es so niedrig gerankt ist. Das heißt, dadurch ist das Pferd dann vielleicht auch noch mal ein paar Meter schneller oder auch nicht. Weil das habe ich nicht ganz genau durchstiegen, wurde nicht genauer geklärt, aber ja, dadurch, dass es dann da noch Vorteile hat, sind die Chancen eben nicht gerade gesunken. Ja, so viel mal dazu. Bond und Leiter machen sich dann vom Acker, geht ab zum Frühstück. Anscheinend, das mit dem nicht gesehen werden, wird nicht ganz so eng gesehen. Ab und zu sind sie dann doch irgendwie, ja, zum Beispiel beim Frühstücken oder Essen. Und ja, das erstmal so viel zum Frühstück wird auch nicht weiter beschrieben. Aber Bond macht sich danach dann eben auf zur Rennbahn. Und diesmal gibt's für ihn kein Poker, aber wenigstens Pferderennen. Und wer hätte es gedacht? Bond kann dem Ganzen nicht widerstehen und setzt einfach auf jedes Pferd in jedem Rennen. Da hat er sich wohl, weiß ich nicht, Hoffnung gemacht, dass er sein Vermögen aufbauen kann. Klappt auch soweit, glaube ich, ganz gut, wird nicht weiter berichtet. Und ja, so vergeht dann der Vormittag. Der Nachmittag sieht auch nicht viel entspannter, viel interessanter aus. Nach einem kurzen Mittagsschlaf wird in irgendeiner Schenke dann noch jedes Getränk von ihm durchprobiert. Felix hat ihm da die wärmsten Empfehlungen gemacht. Das heißt, ja, so langsam dürfte er, glaube ich, auch einen Tee haben. Aber auch das kriegt er wie immer gut weggesteckt. Und ja, weil wir nicht so oft bei den Pferden waren, geht es danach dann nochmal zu den Pferden. Bond chillt sich diesmal ins Aktionshaus, ist dort tatsächlich mit Leiter verabredet, darf sich aber dann erstmal die gesalbten Worte Auktionärs anhören, der unermüdlich irgendwelche Pferde anpreist. Und ja, dann kann sich Bond da irgendwie in aller Ruhe nochmal mit den Pferden beschäftigen. Also sein Wissen wächst da immer, könnte danach wirklich vielleicht auch einsteigen in die Branche. Und wird dann aber irgendwann erlöst, als Leiter bei ihm vorbeischaut und sie reagieren gar nicht aufeinander. Also Leiter kommt von hinten an ihn heran, flüstert ihm nur was ins Ohr. Bond reagiert darauf nicht, tut so, als würde er das gar nicht mitkriegen. Und Leiter fasst sich kurz und sagt so, ja, das ganze Spiel hier ist im Gange. Ich habe verschiedene Sachen mal ins Rollen gebracht, sagen wir es mal so. Der Jockey, den habe ich für ein nettes Sümmchen bestochen, also den Jockey von Scheiß Mile, den Tingling Bell. Und ja, der wird morgen beim Rennen irgendwie ein bisschen Mist machen, irgendein anderes Pferd behindern, sodass er dann insgesamt disqualifiziert wird. Und genau, das sind die Informationen, die Bond erhält. Bond nimmt es ohne Regung zur Kenntnis, Leiter macht sich auf den Rückweg. Und ja, recht bald schaut Bond dann, dass er auch aus diesem Auktionshaus, was ihn ja eigentlich nicht wirklich brennend interessiert, rauskommt. In Gedanken ist er schon bei Tingling Bell und bei dem Pferd Scheiß Mile und er denkt sich so ein bisschen, könnte ein gefährliches Spiel für die beiden werden. Surprise. Findet er auch so Mittel, also tut ihm jetzt schon leid, er weiß, dass es halt schief gehen könnte für die zwei, aber ja gut, kann man nichts machen. Leiter hat es alles schon eingefädelt und damit sind wir durch aus dem ersten Kapitel und schauen rüber in Kapitel 12, außer meine Buchversion. um den Running Gag hier nochmal zu bringen, hat wieder was Entscheidendes vergessen.
Wollte nur nochmal bei James seinen Wetten reingrätschen. Also bei mir stand es so drin, oder ich habe es so interpretiert, dass James immer auf den Favoriten der jeweiligen Rennen gewettet hat. Also es sind ja mehrere Rennen an einem Tag. Und James hat da einfach immer auf die beste Quote oder auf die Empfehlung, keine Ahnung, mitgetippt, ja, und hat deswegen halt auch nur so
kleinere
15 Sümmchen. Dollar gemacht. Also ist halt sehr überschaubar, aber hat immer keine Miese gemacht. Ich glaube einfach, weil er ja, also ehrlicherweise hat er ja ein Glücksspielproblem und ich glaube, da kann er schwer die Finger von lassen. Und dann wollte ich kurz noch Felix sein Trendgetränk aus Saratoga anpreisen, nämlich Bourbon mit Flusswasser. Ja, das ist das Ding, was man da unbedingt trinken sollte. Und kleiner Spoiler, das wird auch noch zu Genüge Thema sein. Also ich weiß nicht, ob da irgendeine Marketingstrategie hintersteckt, aber das scheint sehr wichtig zu sein, dass da extra tolles Flusswasser mit in den Bourbon reingekippt wird. James ist da anfangs eher so semi-begeistert und sagt, ja, soll ich mir da so ein Schmutzwasser mit reintun? Mhm. Also weiß ich nicht, aber Felix hat da immer eine ganz gute Überzeugungskraft. Ja.
Ja. Das wurde bei mir auch gar nicht so krass in der Tiefe behandelt. Da hast du, ich glaube, die sind immer so diese kleinen Extra-Sachen. Die sind einfach in den Originalbüchern oder in den, ich weiß ja nicht, ob sie original sind, aber in den bekanntesten, würde ich schon sagen, sind die, glaube ich, immer ein bisschen mehr drin.
Kann sein. Gut, dann würde ich trotzdem weitermachen mit Kapitel 12, das Rennen, was es hier wohl gehen mag. Bereit, um in den Pferdesport einzutauchen? Anscheinend weniger spannend für Leute, die den Ausgang des Rennens vermeintlich kennen. Wie doof, dass das Spiel mit dem doppelten Boden noch eine weitere Falltür offenbart. Und diese kennen lediglich ein Jockey, Felix und James. Spannend wird jedoch die Inszenierung auf der großen Bühne. Kann ein so einfacher Trick ernstzunehmend verkauft werden? Und wie fallen die Reaktionen aus? Eine Kulisse wie im Kolosseum des alten Roms, doch die Menge verlangt nicht zwangsläufig Blut, sondern den Gewinn der eigenen Wetten. Ob sie bekommt, was sie fordert, oder die Spengelbande als Sieger aus der Nummer hervorgeht, das werden wir nun erfahren. Nächster Tag, Bond sitzt auf der Tribüne und schaut sich die Besitzer von Scheiß Mal mit dem Fernglas an, die gerade schick dinieren und dabei von den besten, also von allen Kellnern irgendwie umschwirrt werden, inklusive des Maître de Hotel, also der wichtigsten Person im Service, auch umwuselt werden. Der gute Pissarro, also der Besitzer, sieht aus wie ein Gangster, wie er im Comic steht, mit richtig ordentlich fettem Körper, ist aber nur am Essen interessiert und absolut zero am ersten Rennen des Tages. Rosie Budd, der Trainer, wirkt breit und hart und ist irgendwie sehr konzentriert, also nicht so ganz locker, aber auch jetzt nicht so mega das Interesse an dem, was da draußen vor sich geht. James macht sich seine Gedanken und ist der Meinung, dass die beiden Fleetspiepen nichts mit den cleveren Russen oder still leise tötenden Mitteleuropäern, der sonst bekämpft, zu tun hat, sondern die da eher ein Abklatsch des Ganzen sind und, naja, vielleicht nicht so unbedingt ernst zu nehmen. Bond schaut sich dann eingehend die Wetttafel an, die regelmäßig geupdatet wird für das entscheidende Rennen, wo es halt auch um Scheiß Miles Chancen geht, und studiert die Quoten regelmäßig. Scheiß Mal liegt überraschenderweise ganz hinten mit zwischenzeitlich 20-1. Also $1 Einsatz bei einem Sieg würde 20 draus machen, also mal 20 der Multiplikator letztendlich. Und wird dann minimal verbessert auf 18-1, also immer noch eine sehr, sehr gute Quote, wenn man weiß, dass das Pferd gewinnen wird. Und der bis dato Top-Favorit liegt bei einer, ja, semi-geilen Quote, aber immer noch eine Verdopplungsquote von 2-1. Ist also noch eine, jetzt ist es noch eine Viertelstunde bis zum Rennen, als die Quoten quasi feststehen. James denkt darüber nach, was Leiter ihm erzählt hat, wie Leiter eben den Jockey mehr oder weniger geschmiert hat, indem er ihm erstmal mit einer Sperre gedroht hat und einer Strafe, weil er ja weiß, dass er schummelt und ihn jederzeit an die Polizei übergeben könnte. Und er genau weiß, dass der Gaul auch ein Doppelgänger ist. Ehrlicherweise hat er keine Beweise, aber naja, gut. Der Jockey soll zwar gewinnen, aber jemand anderen faulen, damit der Sieg damit angefechtet wird und eben aberkannt werden könnte, aber die Auftraggeber nicht die Loyalität des Jockeys zwangsläufig ankreiden, weil das wäre ja dumm, wenn Felix einfach verlangen würde, ey, weiß ich nicht, verliere absichtlich, dann wird er einfach umgelegt und so weiß man es nicht, wenn er es gut verkauft, ob das Absicht war oder einfach dumm. Ja, Also das ist gerade so die Option, die er hat. Und der Jockey überlegt auch nicht lange. Er bekommt 3.000 geboten. Felix legt 1.000 vor und dann kriegt er 2.000 im Nachgang übergeben. Wenn er das Rennen legitim für seinen Arbeitgeber gewinnt, kriegt er nur 1.000. Ist jetzt nicht so spannend, wie er sich entscheidet. Er will halt die Kohle und will halt auch nicht direkt zur Polizei. Also eine klare Sache. Und anschließend am nächsten Tag soll die Übergabe der letzten 2.000 in einer Therme für Schlamm- und Schwefelbäder stattfinden. Und die Übergabe darf der liebe James machen. Der Jockey geht dort gerne hin, um seine Figur zu halten. Also es sei wohl gut, da Schlammbäder zu nehmen, damit man nach wie vor die richtige Statur hat. Ja, und deswegen ist das jetzt der Übergabeort. Dann laufen die Pferde für das Rennen ein. James beobachtet sowohl die Pferde als auch die Quoten, die sich minütlich verändern. Es erscheinen die Wetteinsätze, also anscheinend wird eine Summe gezeigt, wie viel Geld im Pott ist letztendlich, was nicht ganz unwesentlich ist. Und James denkt sich, ja, aber meine restlichen 1.000 sind da nicht drin. Also er hat nicht auf Scheißmal gesetzt oder auf irgendeinen anderen Gaul. Und die sind schön sicher in seiner Tasche. Dann beginnt der Countdown. Die Wetteingänge werden dann auch die telegrafischen, also man kann auch über Telegram quasi wetten. Nicht Telegram, die App logischerweise, sondern das, naja, mittlerweile auch ausgestorbene Kommunikationsmittel. Schließt dann und das Rennen beginnt. Bis zur letzten Gerade ist es relativ spannend. Vier Pferde sind gleichauf, unter anderem eben der jetzige Favorit und Scheiß Mile direkt dahinter. Die zeichnen sich dann so ein bisschen aus der Menge ab nochmal auf den letzten Metern und auf der Zielgerade holt Scheiß Mile auf und drängt immer mehr den Favoriten an ihn heran, bis sich die Köpfe berühren und ja, ein absichtliches, unabsichtliches Foul, wie auch immer, stattfindet, nämlich der Favoriten Gaul, in Anführungsstrichen, wird eben gerempelt von Scheiß Mile und muss deswegen ziemlich in die Bremsen gehen, der gute Jockey, dessen Pferd, also mit seinem Pferd in die Bremsen gehen. Und er hat deswegen dann keine Chance zu gewinnen. Scheiß Mile kommt als erster ins Ziel, der ja, eigentliche Favorit trotzdem noch als zweiter. Und James ist sehr, sehr beeindruckt, weil der Jockey kein Stück das Ganze hat nach Absicht aussehen lassen. Also es sah komplett fokussiert aus, hat gar nicht den anderen Gaul wirklich gesehen, sondern hat es irgendwie so verkauft, als ja, hätte er ihn wirklich nicht wahrgenommen. Und die Menge ist natürlich total aufgebracht und ist fuchsteufelswild, wie das sein kann. Das wäre ja Betrug, es war ein Foul, weil natürlich alle ja mit der Quote gewettet haben, also auf den eigentlichen Favoriten und nicht auf den Underdog, der eine richtig kranke Quote hatte. Dann werden die Ergebnisse angezeigt. Scheiß Mal ist der Sieger. Die Menge ist noch mehr außer sich. Doch dann ploppt die Einblendung mit einer Anfechtung rein. Und dann beginnt natürlich die Menge zu jubeln, weil sie die Chance wittert, okay, jetzt wird der Gerechtigkeit Genüge getan. Und mir nichts, dir nichts, stellt sich James vor, wie sich der ganze, also das Schiedsgericht, diese Szene von der Kamera immer wieder im Projektorraum anguckt, analysiert und dann kommt natürlich die Durchsage, Scheiß Mal ist disqualifiziert und der eigentliche Favorit hat gewonnen aufgrund des Fouls. Und James malt sich vor seinem inneren Auge auf, wie entsetzt die Besitzer über dieses Ergebnis sein müssen, weil die ja damit überhaupt nicht gerechnet haben und wie die jetzt ebenfalls kochen werden. James guckt sich das Ganze gar nicht länger an, dreht sich um, geht in eine Bar, um sich über die Geldübergabe Gedanken zu machen, die ihm so gar nicht geheuer ist, obwohl ihn ja eigentlich keiner in der Stadt kennt. Also das Risiko, da irgendwie Mist zu bauen, ist relativ gering, aber er hat da ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Warum? Das werden wir im nächsten Kapitel noch genauer erfahren. Und schwört sich aber, dass es die letzte Aktion für Felix ist. Er muss selber irgendwie gucken, dass er vorankommt, dass er sich an Shady wendet, sich dort beschwert, dass er sein ganzes Geld jetzt verloren hat, weil er eben auf den blöden Gaul gesetzt hat, dem versprochen wurde und er jetzt unbedingt sein Geld haben will und damit dann letztendlich weiter Druck macht, um in der Pipeline weiter voranzukommen, um seinem eigentlichen Ziel zu helfen und nicht mehr dafür Felix den Boten zu spielen. Und damit endet Kapitel 12 bei mir und wir widmen uns im nächsten Kapitel dann den Schlamm- und Schwefelbädern.
Absolut. Ey, was ich total spannend fand, also ich fand es war auch ganz gut gezeichnet, das Kapitel, so wie die Leute da ausgerastet sind auf der Tribüne. So, man kann sich es, glaube ich, ganz gut vorstellen, finde ich. Was ich spannend fand, dass sie quasi wie ein VAR da hatten, Alter. wo die sich einfach, also ich meine, damals wurde es ja teilweise noch auf Band richtig aufgenommen.
Ja, genau.
So wurde es ja auch beschrieben. Und dann hatten die trotzdem die Möglichkeit, sich das direkt danach nochmal reinzuziehen und einen Videobeweis quasi durchzuführen. Das fand ich schon wild.
Also hätte ich glaube aber, das wurde hier jetzt relativ schnell alles abgehandelt. Ich glaube, so schnell ging das nicht. Ich glaube, das ist eher eine Geschichte von fast einer Stunde.
Das glaube ich schon, aber ich fand es trotzdem krass, dass man damals schon in Erwägung gezogen hat, sich die Bilder von dem Rennen direkt nochmal anzusehen. Also fand ich, ich stelle mir das irgendwie deutlich komplizierter vor als heute. Also klar, auf jeden Fall ein Ding von mehr als einer Stunde, aber fand ich wild. Aber gut, so viel dazu. Ich habe natürlich nichts zu ergänzen. Würde ich sagen, springen wir rein in Kapitel 13. Es ist nichts Neues, dass Bond sich gerne was gönnt und zum eigenen Wohlergehen gerne ein paar Dollar mehr auf den Tisch legt. Doch über seine Vorlieben sollte er seinen besten Freund Felix doch schleunigst nochmal aufklären. Aber nun ja, also quält sich Bond unter größten Ängsten um Leib und Leben zu seiner Behandlung und das im Grunde nur, um etwas Geld loswerden zu können. Ja, herzlichen Glückwunsch, das Geld hätte er mit Sicherheit auch angenehmer irgendwo anders erfolgreich verjubeln können. Doch das ist nicht der Höhepunkt. Die wirkliche Schlammschlacht gibt's noch obendrauf. Im Adams-Kostüm sind das nicht die besten Voraussetzungen für so etwas. Mal sehen, wie er aus dem ganzen Morast wieder rauskommt. Bond macht sich... Bitte, du wolltest noch was einwerfen. Ich sehe es über Video.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sinnig ist, weil das ein Riesending aufbaut oder ob das cleverer wäre, das im Nachhinein zu machen. Jetzt habe ich aber angefangen, deswegen... Das folgende Kapitel ist tatsächlich mein heutiges Lieblingskapitel gewesen. Ich weiß nicht warum, es kann sein, dass es vielleicht bei einem anderen Tag gar nicht so geil gewesen wäre, aber ich fand es richtig gut, ich konnte mich sehr gut reinfühlen, weil die Erzählperspektive einfach ganz geil war, also man Sachen, gerade so am Anfang, bevor es dann in diesen Laden reingeht, Sachen umschrieben bekommt man, dass man so ein richtiges Unwohlsein mitnimmt in dieses Schwefelbad oder Schlammbad, je nachdem, was man sich dann da entscheidet. Und das hat sich so durchs Kapitel gezogen, dass es ein bisschen spannend aufgebaut war, weil man ja nicht wusste, okay, wie diese Übergabe jetzt läuft. Und wie gesagt, es wird schnell so ein Unwohlsein transportiert und das schafft mal eine Atmosphäre ausnahmsweise.
Ja, total. Also gehe ich mit. Also ich hatte es nicht als irgendwie, habe mir jetzt da keine Gedanken gemacht, wie ich die Kapitel ranken würde oder so von meinem Beliebtheitsgrad her, aber ja, ergänzt mich ja gerne. Ich habe es an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch ein bisschen kürzer gefasst, damit wir jetzt nicht jeden Ausschweif dabei
haben. Ja, alles gut.
Aber genau, ich fand auch, das gebe ich dir total recht, dass es gut rüberkam. Und damit geht's auch eigentlich gleich los. Bond macht sich mit dem Bus ja auf den Weg zur Badeanstalt. Die liegt so ein bisschen außerhalb der Stadt. Also da, ja, fährt man quasi aus der blühenden Stadt, in Anführungsstrichen, rund um die Pferderennen ist da ja immer einiges los, ansonsten ja auch eine tote Stadt, irgendwie noch weiter ins tote Land raus, so quasi. Natürlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass im Bus auch schwarze Personen sind, kleine, ja, ich erspare euch das in der Folge, ist in dem Kapitel, finde ich, sehr auffällig, dass eigentlich durchgehend mit dem N-Wort kommuniziert wird über schwarze Personen und sehr abwertend darüber gesprochen wird. Genauso wird auch dadurch, dass sie auf dem Weg, wie sich dann herausstellt, zu Heilquellen sind, eben auch sehr deutlich angesprochen, dass sich im Bus auch Personen mit offensichtlichen körperlichen Beeinträchtigungen, Behinderungen befinden, die auch, ja, ein bisschen von oben herab leider behandelt werden. Aber ich denke, das ist leider auch ein bisschen der Zeit geschuldet, dass man sich damals noch nicht so bewusst darüber war. Ja, die Quellen stellen sich dann eben als extrem unsexy und abturnend heraus. Bond hat sich das natürlich schon ein Stück weit vorgestellt, aber als er halt aus dem Bus aussteigt, maximaler Schwefelgestank, also das ist halt schon mal ein richtiger Abturner und das schon außerhalb von der Badeanstalt, ja, ist nicht wirklich einladend. Das Gebäude wird total düster gezeichnet, ist ein bisschen, man kriegt ein bisschen klaustrophobische Zustände, finde ich, sollen aber wohl Heilquellen sein und ich hatte so das Gefühl, wo ich das gelesen habe, man ist so ein bisschen am Ende von der Gesellschaft angekommen, wo sich nicht mehr drum bemüht wird, dass das Ganze irgendwie ästhetisch ist, sondern es ist eine Sache zum Zweck für Leute, denen es körperlich eh schon nicht gut geht und die auch in der Gesellschaft, die man in der Gesellschaft nicht unbedingt haben will. Es ist sehr überzeichnet, aber so kam bei mir so ein bisschen so ein Gefühl auf. Bond ekelt sich da auch komplett, der muss sich vor den Heilquellen da erstmal komplett akklimatisieren, sage ich mal. Der kommt überhaupt nicht klar, muss sich irgendwie wappnen, also dem widerstrebt es komplett in dieses in dieses Gebäude reinzugehen und sein Körper schreit danach, so sagt er es zumindest, dass er da nichts verloren hat als gesunde Person und wenn er da reingeht, wird er kranker wiedergehen, als er reingegangen ist. Also der hat 0,0% Bock auf den ganzen Spaß. Und ja, wie gesagt, das Ganze wirkt auf ihn eben auch wie ein nichtssagendes Gebäude, fast wie ein Krematorium. Er überwindet sich natürlich, trotzdem reinzugehen. Drinnen wird es aber nicht wirklich besser. An der Kasse wird er sehr reserviert empfangen, bekommt aber immerhin das, was er in Anführungsstrichen will, nämlich sein Schlammbad, wo er sich eben mit dem Jockey dann treffen soll. Die Wertsachen wiederum soll er aber lieber mal an der Kasse lassen, was ihn dann vor das Problem stellt, was er eigentlich mit den 20x100-Dollar-Scheinen machen soll, die er für den Jockey dabei hat. Die behält er vor, ja, lieber mal unter seinem Hemd. Den Rest gibt er dann aber ab. Und ja, es wird eben nicht so wirklich netter. Drinne super feuchte Gänge, komische Atmosphäre, alles sehr dunkel. So wirkt es zumindest auf mich. Also ich glaube, wenn du da nicht schon krank bist, wirst du da wirklich dann depressiv, wenn du da öfter hin musst. Aber genau, Schlüssel für die Kabine erhält er dann von zwei, es wird extra erwähnt, sehr, ja, nicht dahin passenden Personen, zwei Männern, die damit nur mit einem Handtuch begleitet Karten spielen, und Bond fällt in dem Moment so ein bisschen ein, ja, dass er sich jetzt da auch gleich nackig machen darf, das ist jetzt auch nicht unbedingt eins seiner Traumvorstellungen, aber naja, wird eben so angenommen, er muss ja den Auftrag ausführen. Und drinnen, er ist kaum umgezogen und in diesem wirklichen Badebereich dann drinnen, beziehungsweise Schlammbadbereich, wird er dann direkt in quasi verhaftet von einem Bediensteten, der ja als in der Folge nur noch als Schwarzer genannt wird oder noch schlimmer in Anführungsstrichen. Genau, und kann sich da nicht wirklich umsehen, sondern der kümmert sich gleich um sein Wohlergehen, und Bond stellt, obwohl sie sich sehr wortkarg unterhalten, bis gar nicht unterhalten, fest, das wird hier groß aufgezeigt, dass er durchaus eine Zuneigung zu farbigen Menschen empfindet, was dann schon so ein kleiner Höhepunkt ist. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber fand ich schwierig, so wie dann in der Folge und auch davor über Personen gesprochen wird. Ja, wild.
Ja, also es ist halt, ich bin ja jetzt kein Rassismusexperte oder ähnliches. Absolut, aber nicht, nee. Wie man sich dann halt einfach als Freund der farbigen Rasse in Anführungsstrichen, also das hätte einfach nur noch gefehlt, darstellen kann, das tut halt echt weh. Also wie gesagt, man muss das, glaube ich, alles im zeitlichen Kontext einordnen, dass das damals auch schon scheiße war, ist, glaube ich, klar. Aber das ist echt krass. Also du kriegst ja permanent, wie gesagt, hier so Sachen wie Neger in Anführungsstrichen um die Ohren gefeuert und so eine Zweiklassengesellschaft damit kreiert, aber dann das aufzuziehen und zu sagen, hey, ich bin aber eigentlich einer von den Guten und ich behandle die da wenigstens noch einigermaßen vernünftig, und sowieso in dem Kontext geht es ja dann weiter von wegen, ja, Unterschied England-Amerika, in England wächst man bereits mit farbigen Problemen in der Schule auf, also kriegt das da vor klein auf mit und das geht, und Amerika, so hat ihm Felix gesagt, sind alle viel sensibler, gerade bei härteren Bezeichnungen noch als Neger, wie gesagt, und das ist ja schon nicht ohne, dass dann die ganze Suppe richtig am Kochen ist. Boah, schwierig und unangenehm, das Thema.
Ja, ich fand es auch sehr unangenehm, sich da in der Form noch hinzustellen, du hast es vorweggenommen, er hat dann irgendwie noch den Vergleich zwischen England und Amerika gezogen, der es jetzt auch nicht wirklich besser gemacht hat, deshalb... Lass uns weiterspringen, wir haben es, glaube ich, zu Genüge angesprochen. Es wird nicht besser, er bleibt bei seiner Negerbezeichnung im Folgenden und ist aber wohl offensichtlich ein Freund auch anderer, in Anführungsstrichen, Rassen, wobei ich das Wort sehr ungern benutze. Genau, endlich hat er dann aber Zeit, sich genauer umzusehen in dem immer noch auf ihn wirkenden Krematorium. Das trifft's irgendwie, findet er. Und es wird eben wenig Wert auf Wohlfühloase gelegt, das Ganze ist eher eine Sache zum Zweck, und er findet das Ganze zudem noch krasser als Krematorium, weil er dann wie eine Art Särge oder Sarg für mehrere Personen findet, in denen sie quasi dann das Schlammbad nehmen können, und er schaut sich dann um und stellt dann fest, dass wohl auch eins von der angestellten Person, die sich da um ihn kümmert, für ihn vorbereitet wird. Findet er jetzt auch nicht so cool, aber gut, wird er wohl nicht drum rumkommen, weil er hat es ja schließlich gebucht und ihm am Eingang auch direkt gesagt, dass er das gerne mal ausprobieren würde, in Anführungsstrichen gern. Und ja, während er da so steht, wie bestellt und nicht abgeholt und alles vorbereitet wird, kümmert sich dann auch der Angestellte weiter um die anderen Personen, also der hat alle Hände voll zu tun. bevor dann Bond endlich als kleines Greenhorn in die seine Kiste darf. Er wurde aber extra noch ein bisschen länger warten gelassen, dass er sich an dem heißen Schlamm nicht verbrennt, mit dem diese Kiste eingeschmiert wurde, dass er sie dann einlegt. Und da wird er irgendwie in Handtücher eingewickelt, die auch in Schlamm getränkt wurden, irgendwie so. Bevor dieser ganze Ding aber abgeschlossen ist, darf er dann noch eine Art rhythmische Einreibung über sich ergehen lassen und wird von Kopf bis Fuß mit dem Schlamm eingerieben. Bevor dann eben dieses Laken eingewickelt wird, findet er jetzt auch nicht so geil, dass da irgendjemand an seinem Körper rumstreicht. Aber ja, schlimmer wird es dann noch, weil er in dieser Kiste liegt und sich eigentlich fühlt wie in einer Zwangsjacke. Und innerlich verflucht er einfach Leiter komplett und fragt sich einfach so, Junge, war das jetzt hier wieder einer der Späße? Ich habe den Jockey auch noch nicht gesehen. Junge, was mache ich hier eigentlich? Wie soll das Ganze ablaufen? Er hat das Geld nicht bei sich. Also ist schon hart genervt und brütet dann eben seine 20 Minuten in diesem heißen Schlamm vor sich. Das Positive ist, es bleibt nicht so langweilig. Unterdessen kommt nämlich endlich der gute Tingeling rein und benimmt sich insgesamt eher wie ein Rüpel. Man kennt ihn aber ganz gut. Bedienstete nehmen das Ganze auch irgendwie mit Humor auf und kümmern sich dann um ihn. Er muss eben mal wieder von seinem Gewicht runterkommen und nimmt dafür eben auch die Bäder. Zudem bekommt er dann noch mit, so was sonst so gesprochen wird. Irgendwie Telefonleitungen sind defekt, irgendeine Bestellung kann nicht aufgegeben werden und ja, irgendwie scheint da nicht so richtig zu funktionieren. Und dass hier eine Falle lauern könnte, checkt Bond dann allerdings erst, als es halt doch zu spät ist. Denn plötzlich stürmen bewaffnete Männer den Raum. Zwei Personen, die über eine Außentür sich Zugang verschafft haben. Und ja, als erstes geht es dem farbigen Bediensteten an den Leib. Der wird erstmal, nachdem sich irgendwie, keine Ahnung, keiner so richtig um die zwei zu kümmern scheint, außer dass alle irgendwie in Schockstarre verfallen, steht er leider halt im Weg, wird erstmal niedergeschlagen. Dem geht's auch in der Folge nicht so richtig gut. Und dann sind natürlich alle auf der Suche nach dem guten Bell. Die sind nämlich eigentlich nur wegen dem Jockey hergekommen. Und dafür kann dann aber der Mann, der am Boden liegt, wenigstens nochmal die Auskunft geben, wo sich Tingeling Bell befindet. Und das wird die Sache so ein bisschen heißer dann für Bond, denn Bond liegt praktischerweise an Fuß zu Fuß mit seinen Kisten mit Tingeling Bell, sodass der eine von diesen zwei bewaffneten Personen an ihm vorbeikommt und auch länger an seinem Kasten verweilt und ihn irgendwie, so scheint es zumindest, länger irritiert anklotzt. Mehr kann Bond nicht wirklich wahrnehmen, weil die beiden auch mit Skimasken quasi ausgestattet sind, die sich über die Gesichter gezogen haben. Und dann geht's allerdings Bell an den Kragen und der windet sich dann doch recht schnell in seinem Kasten. Er weiß natürlich, dass jetzt irgendwie nicht so richtig was Gutes ihm blüht, kann natürlich offiziell überhaupt nicht verstehen, was los ist und macht dann schon selber so Ausführungen, so, ja, hey, wenn es um die Disqualifikation geht von heute Mittag, ja, das kann ja irgendwie jedem mal passieren, das Pferd habe ich auch nicht so richtig gesehen. Ja, ist halt einfach dumm gelaufen. Was macht er jetzt hier für einen Aufwand? Und der Herr mit der Skimaske sieht es ein bisschen anders und naturgemäß seine Auftraggeber auch. Die wollen ja außerdem bei ihm Geld im Zimmer gefunden haben. Vermutlich das Geld, wie sich Bond dann denkt, von Leiter. Und ja, Tingeling hält nach wie vor dicht und sagt so, nee, passt nicht. Das habe ich mir irgendwo anders verdient. Da ist nichts. Was wollt ihr hier eigentlich? Und das geht dann dem guten Mann mit der Skimaske schon komplett auf den Sack. Er fackelt nicht lange, er meint nur, dem guten Bell, dem täte mal ein bisschen mehr Ruhe und Schlaf gut. Und ja, bist in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen viel geritten, ein bisschen durch mit dem Kopf. Ich gönne dir mal ein bisschen Ruhe. Und was danach kommt, ist dann natürlich die unschöne Art und Weise. Der heiße Eimer Schlamm wird einfach noch mit in diesen sargartigen Behälter eingekippt. Bell kann sich natürlich nicht bewegen, weil er ja auch in diese scheiß Handtücher eingewickelt ist und sich dann halt 0,0 irgendwie regen kann und ihm wird das Ganze auch über den Kopf geschüttet, also er hat dann erstmal ausgequatscht. Damit sind aber sind die zwei Maskierten dann auch relativ schnell weg. Bond kann immerhin noch ein paar Anhaltspunkte sammeln, also sie haben sich für ihn gar nicht weiter groß interessiert. Er konnte allerdings aber auch nicht eingreifen, weil er ja irgendwie nackt in seiner Kiste lag und genau, konnte sich aber merken, dass immerhin einer der beiden Maskierten irgendwie einen auffälligen Daumen hatte. Mehr konnte er sich nicht merken, da war irgendwie eine Art Warze dran von dem größeren Wortführer. Und ja, so schnell wie sie gekommen sind, sind sie dann auch wieder weg und alle können sich so langsam von ihrem Schrecken erholen. Genau, so endet das Kapitel dann auch mit einem kleinen Cliffhanger, wie es dann weitergeht. Spoiler hier, beziehungsweise es wird, glaube ich, noch angesprochen. Tinkling hat schon überlebt, aber der Sunny muss da schon ran.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, es war ja eigentlich abzusehen, dass es dem irgendwann nicht gut geht, dass es so schnell geht und dann auch noch so, naja, schön ist es nie, aber das ist schon, so Verbrennungen sind, glaube ich, auch ganz ekelhaft.
Yes. Ja, dann würde ich einfach weitermachen, um das Ganze aufzulösen mit Kapitel 14, Wir mögen keine Fehler. Ein Kapitel der Ehrenmänner und der noblen Taten. Bond und Felix halten eine rekapitulierende Besprechung ab und genehmigen sich einen letzten Whisky oder Bourbon mit Flusswasser. Dabei bringt Felix mal wieder etwas Licht ins Dunkle und kann James mehr über die beiden Ganoven im Bad sagen. Das sind jedoch keine Good News. Felix entpuppt sich als ein Mann, der zu seinem Wort steht und will Tingeling seinen Anteil bringen. Und auch James bekommt von Shady Tree eine neue Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Und diesmal lungert das große Glück in Viva Las Vegas. Doof, dass Leiter mal wieder den Spielverderber spielen muss. Und nachdem James endlich begriffen hat, dass mit der Spangled-Bande nicht zu spaßen ist, wird ihm nur noch das Glücksspiel in Vegas malig gemacht.
Ja, hat schon eine lange Leitung, der gute Bond. Aber klär uns mal auf, wie es zu seiner Einsicht kommt.
Ja, wir haben einen kleinen Zeitsprung. Wir sind nicht mehr in dem Schlammbad, sondern mittlerweile im Hotel. Und der gute Felix ist auch da. Und es gibt einen Austausch von dem, was dort passiert ist. Dabei genehmigen sie sich natürlich nochmal eine Runde Bourbon oder Whisky mit Flusswasser. Und Felix will wissen, wie es nach dieser ganzen Misere weiterging. Alle waren komplett aufgelöst und von den Socken. Und im ersten Schritt hat man natürlich versucht, Tingeling vom Schlamm zu befreien, um eben die Verbrennung nicht so ganz krass werden zu lassen. Zu spät hatte schon ordentlich Brandwunden bzw. Blasen und nach und nach wurden dann eben alle anderen aus ihren Kisten oder Särgen, wie du es genannt hast, rausgeholt und abgespritzt. Alle wollten einfach nur so schnell wie möglich nach Hause und diese ganze Sache hier vergessen. Und James sollte dann beschreiben, wie die beiden Täter letztendlich aussahen und sagt, ja, da war der eine an der Tür die ganze Zeit, der war ein bisschen kleiner, schmaler und trug eine 45er Kanone. Der andere, also der Aggressor letztendlich, war etwas dicker, trug einen Colt und hatte eben eine Warze an der Hand, die er vermutlich öfters mal dran saugt oder dran rumspielt, weil die eben so ein bisschen wund aussah. Und da weiß Leiter sofort Bescheid, Thema Warze, da kennt er sich aus. Das müssen Wint und Kid gewesen sein. Der dicke, aggressive ist eben Wint, knallharter Typ, hasst das Reisen aber komplett. Also der braucht eine Bonuszahlung, wenn er irgendwelche Reisen absolvieren muss für seine Aufträge. Wobei über Landreisen einfach nur unangenehm sind. Flüge hingegen sind für ihn gleichbedeutend mit dem sicheren Tod und das kostet richtig Asche. Der andere Kid ist im Schönling, hat aber leider schon sehr, sehr weiße Haare für seine knapp 30 oder über 30 Jahre, die er ist. Und deswegen tragen sie aus Modebewusstsein in Anführungsstrichen immer Kopfbedeckungen bzw. so Art Skimasken. Und sie sind einfach die besten Leute der Spanks. Das muss man datieren. Und man mutmaßt, dass zwischen den beiden auch ein bisschen Love in the Air ist. Also die beiden da ein kleines Love Interest haben, gegenseitigen. Und ja, das sind die beiden. Felix kennt die beiden bestens. Ja.
Dieser Fakt ist zum Beispiel was bei mir wieder nicht drin vorkam. Oder so diese Anspielung wurde nicht aufgegriffen. Und ich habe mich ja schon gefragt, wie die im Film draufgekommen sind. Aber wenn es bei dir drin steht, dann war das einfach der Kürzung wieder so ein bisschen zum Opfer gefallen. Offensichtlich.
Ja, ich habe es auch ein bisschen positiver rübergebracht, als es bei mir drin stand. Also da wurde halt auch eher gegen Homosexuelle geschossen. Aber
nee, eben genau. Aber da ging gar nichts bei mir drum tatsächlich.
Ja, weitergehend möchte Felix jetzt nun die Polizei informieren, ihr ein paar Tipps geben und dann kommt er auch direkt wieder, dann können sie zu Abend essen. Außerdem will er Tingeling sein Geld bringen oder zukommen lassen, vielmehr selber ist es schwierig, weil er eben zu seinem Wort steht. Also klar hätten sie jetzt sagen können, ja, doof gelaufen für den Knilch, jetzt hat er da, aber er hat ja dicht gehalten, tatsächlich hat da ordentlich Schaden genommen, wobei hätte er die Wahrheit gesagt, wäre wahrscheinlich auch direkt tot gewesen oder irgendwie was in der Richtung. Deswegen möchte Felix dann natürlich die 2000 ihm dann noch zukommen lassen.
Ja, ich finde, das sind 2000 auch schon echt fair als Schmerzensgeld. Das ist schon ausreichend.
Kann er sich ein nettes Krankenhauszimmer von nehmen. James geht duschen, will endlich den letzten Mist da vom Schlamm noch runterbekommen und am liebsten diese ganzen Erinnerungen aus diesem Bad auslöschen, weil es sich genau zu diesem Horrortrip entwickelt hat, was er von Anfang an befürchten musste. Und versucht dann Shady Tree zu erreichen, um sich zu beschweren. Nach der Jockey-Aktion hat er nun doch ein bisschen Respekt vor der Bande oder vor der Mob und will absolut keinen Ärger mit denen, weil er sich irgendwie zu spät oder gar nicht über die Wette aufgeregt hat, was natürlich verdächtig gewesen wäre, weil ja seine 1000 Dollar dann einfach weg sind. Und er landet in der Vermittlung und nach Wartezeit kommt dann eben die Weiterleitung zu Shady. Und James schildert, dass er seine Kohle haben will. Shady schweigt kurz und sagt dann, ja, er kriegt morgen 1000, weil, ja, du weißt doch noch, wir hatten doch das Würfelspiel, hast du gewonnen, die 1000 kriegst du morgen. Und dann wird er sich in Kürze nochmal melden, also wirklich zeitnah, und weitere Infos durchgeben. James geht dann kurz an die Rezeption, wartet dort auf den Rückruf und überlegt sich mit viel Sorgfalt bereits, wie viel Vorbereitung und Genauigkeit diese Jungs in diese Operation reinstecken. Also das ist ja nicht irgendwie mal so ein Nebenbei-Ding und halb gar geplant, sondern das sind ja wirklich minutiös durchdachte Geschichten mit richtigen Rattenschwänzen, die sie hinter sich herziehen. Dann kommt der Rückruf. James soll nach Vegas fliegen. Er kriegt von Shady ein Flugticket, mehr oder weniger bezahlt, oder soll Shady in Rechnung stellen, ist aber egal. Und am Donnerstagabend zu einer bestimmten Uhrzeit soll er an einem bestimmten Blackjack-Tisch im Tiara sitzen und dort fünfmal mit maximalem Einsatz, also 1000 Dollar spielen, und auf keinen Fall mehr als diese fünfmal spielen. Das wäre nicht clever. Da soll er gehen. Er hat zudem dann noch ein nettes Zimmer im Tiara Hotel bekommen und soll dort noch eine Weile warten, bis dann weitere Anweisungen kommen mit neuen Aufträgen, die er dann erhält. Er soll aber definitiv keinen Fehler machen. Das wäre sehr unklug von ihm, denn Fehler werden nicht verziehen von der Organisation. Davon kann er sich selbst morgen in der Zeitung überzeugen. Und mit diesem netten Kommentar endet dann das Gespräch. James denkt sich, geil, Blackjack, das ist ein Spiel aus den Kindheitstagen. Das haben wir damals quasi in der Krabbelgruppe immer gezockt. Ja, also ist ja Firlefanz letztendlich.
Das passt ja jetzt dann super für den Kindergeburtstag, auf dem er sich befindet. Ach, dem ach so chilligen ja. Gangstern.
Trifft dann bereits innerlich nach Vegas ab und denkt, boah, geil. Und dann ist da die Tiffany noch am Start. Vielleicht sehe ich die dann auch das ein oder andere Mal. Und zack, kommt Felix wieder, reißt ihn in die Gegenwart und sie fahren los. Felix hat wieder eine tolle Idee, wo sie essen gehen können, nämlich im einzig geilen Restaurant, was Saratoga zu bieten hat. Felix berichtet, die Spangle-Bande, also die Leute, die davon da waren, sind alle abgereist, inklusive dem Pferdchen. Das FBI ist da an dem Fall dran. Das wird aber ein kurzes Intermezzo werden, wie eigentlich immer. Es gibt keine Zeugen außer James. James wird ja nicht aussagen können und dann hat sich das erledigt. Und wie immer wird es kein größeres Interesse an der Spangle-Bande geben. Hat es noch nie gegeben. Also was soll der Geiz? Felix soll von seinem Felix Auftraggeber möchte, dass er noch weiter nachforscht und ebenfalls nach Vegas fliegt, um die Überreste des originalen Scheißmal zu finden, um idealerweise da die Zähne zu finden für eine genetische Überprüfung. Und dann sind sie eben im Hotel angekommen, im Restaurant angekommen und Felix empfiehlt mal wieder, lass uns doch mal den Hummer probieren, ist immer eine geile Sache und jetzt muss er nicht hier alleine sitzen, weil jetzt müssen sie ja kein Versteck mehr spielen. Jetzt können sie auch endlich wieder zusammen essen, das ist ja sowieso viel schöner. Möchte natürlich trotzdem nicht am prominentesten Tisch sitzen, sondern eher irgendwo abseits vom ganzen Geschehen, dass nicht doch irgendwer was sieht. Und dann gibt es erstmal ein paar leckere Martinis als Vorspeise auf diese literweise Bourbon mit Flusswasser, damit man nochmal was anderes schmeckt. Und James sagt, das mit Vegas ist ja ein lustiger Zufall, weil ich muss da jetzt tatsächlich auch hin. Und Felix sagt, so krass zufällig ist das nicht oder so absurd ist das Ganze gar nicht. Schließlich führen alle schlechten Wege zur Stadt der Sünde, also Vegas. Und er wird aber noch eine Weile hier bleiben, noch ein bisschen Nachforschungen anstellen und dann anschließend muss er Berichte machen. Das ist halt das Blöde an seinem neuen Job. Berichte sind essentiell, kommt er nicht drum rum und dann wird er Ende der Woche nachreisen. Und dann können sie sich nur noch heimlich wieder dort treffen. Das ist wahrscheinlich noch heimlicher als in Saratoga, weil da ist ja nun wirklich die Spangle-Bande krass zentriert, beziehungsweise das Headquarter plus halt wahrscheinlich noch einige Informanten. Das wäre ein bisschen fahrlässig. Felix erzählt aber, dass er einen guten Kollegen in Vegas hat, der fährt dort Taxi, heißt Ernie Correo oder so. Er wird James definitiv helfen, die Stadt kennenzulernen, weil er kennt sie bereits wie seine Westentasche, kennt die ganzen Machenschaften der Banden, kennt jeden Stein dort und das ist eigentlich die beste Adresse. Aber James, den Strip oder sowas ähnliches wie den Strip hast du im Leben noch nicht gesehen. Das ist der Wahnsinn. Monte Carlo dagegen ist ein Scheißdreck. Also das, du mit deinen europäischen Dingern da, was auch immer, das kannst du knicken. Also das hast du noch nicht gesehen. Und James sagt, naja, kein Wunder, ihr habt ja zwei Nullen am Roulette-Tisch. Dann geht natürlich ordentlich Geld ans Haus. Und man kann sich diese ganze Neon-Reklamen-Scheiße leisten. In Europa spielt man wenigstens fair, sodass man als Konsument eine Gewinnchance hat. Was auch, ja, also ich glaube, das macht einen Unterschied natürlich, aber ob das jetzt der Knackpunkt an der ganzen Sache ist, sei mal eingestellt. Und James legt doch einen drauf und sagt, nee, ihr mit euren tollen Spielchen hier in Europa zockt man wenigstens Baccarat und da geht es dann um die Millionen Francs, da geht es um richtig Kohle und nicht hier, hier mal irgendwie 1000 Dollar und dann ist doch schon wieder Feierabend, das ist ja alles nix. Felix sagt dann, Vegas, das ist die Jagd nach dem Goldtopf irgendwo. Der ist da und man kann Glück haben. Und erst neulich hat ein Soldat 28 Mal hintereinander beim Würfeln gewonnen. Durch die hauseigenen Vermögensbeschränkungen, also Einsatzbeschränkungen, konnte er leider nicht das Riesenvermögen mitnehmen, was er eigentlich hätte machen sollen. Trotzdem eine kleine nette Summe, hat sich dann auch aus dem Staub gemacht. Keiner kennt seinen Namen. Und die Würfel sind jetzt mittlerweile auf so einem roten Samtkissen in der Vitrine, weil man mit sowas natürlich super Marketing betreiben kann. Das erkennt natürlich auch James, der sagt, ja, ist ja eine geile Publicity. Und Felix macht weiter und sagt, ja, es ist die beste Publicity, die man haben kann. Die Leute kommen in Scharen, lassen unfassbare Summen da, wissen gar nicht, wann sie aufhören sollen, weil sie ruckzuck eine Sucht erleiden. Und manche werden halt auch hysterisch, manche kriegen halt auch mal einen Herzinfarkt. Das gehört alles dazu. Weil da wird dann einfach den ganzen Tag durchgedaddelt, egal welches Alter. Und das ist der Wahnsinn in Vegas. Und die haben auch einen kranken Verschleiß an Spielmaterialien, sei es Automaten, die teilweise täglich gewechselt werden müssen, Würfel, Karten, was auch immer. Also da brummt wirklich die Glücksspielbranche. Und auf was Felix hinaus möchte, ist einfach James zu warnen. Er weiß, dass der dem Spielwahn verfallen ist und da schlecht Nein sagen kann, aber wenn er da reinrutscht, dann ist alles verloren. Also wenn er da irgendwie an einem Tisch kleben bleibt oder so, dann kommt er da nicht mehr weg und dann ist auch seine Mission wahrscheinlich gescheitert. Nun hat er halt einfach diese Affinität und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und James sagt, ja, das ist nett, danke für den Tipp. Genau, das ist alles ganz nett. Und Felix ist dann immer noch nicht fertig und sagt ihm sogar noch, mit welchen Gewinnchancen er bei den einzelnen Spielen rechnen muss. Also welche Prozentsätze das Haus tendenziell aus welchen Dingern mitnimmt. Und ehrlicherweise, Automaten sollte man die Finger von lassen. Ich glaube, da ist die Gewinnchance fürs Haus, liegt dabei 20%, was das Haus davon hat. Also das wäre nix. James notiert sich das auch tatsächlich, bedankt sich, aber erinnert Felix eben daran, dass er nicht zum Urlaub da ist, sondern eine Mission vor Augen hat. Und dann passt das Ganze. Dann kommt die nächste Geschichte, die ihn wieder abschrecken soll. Ein Bankhalter, also jemand, der am Blackjack-Tisch sitzt, die Karten ausgibt und eben die Bank darstellt, hat dort in die eigene Tasche gewirtschaftet und mir nichts, nichts wurde er umgelegt, in der Wüste verscharrt, dort als Exempel statuiert mit Arm aus dem Sand, in dem ein Pokerblatt oder also ein Kartenblatt lag. Und das hat eindrücklich gezeigt, ey, hier brauchst du dir keine krummen Dinge erlauben, das hat richtig Konsequenzen. Das war eigentlich auch ziemlich töricht vom Bankhalter, laut Felix, weil alle Kartentische überwacht werden, stichprobenartig, in der Decke sind Löcher, da fährt eine Kamera ab und zu durch und guckt eben, dass alles mit rechten Dingen zugeht und das wissen die Leute, die dort arbeiten, was auch immer er sich dabei gedacht hat, ist halt nicht aufgegangen, das war ein ziemlicher Fail. James wiederholt nach wie vor, ich werde aufpassen, alles gut, kriege ich hin. Aber er muss jetzt halt einfach mal zusehen, dass er die Pipeline weiter entlang kommt. Er muss zum Hahn der Pipeline. Gerade das bringt ihn irgendwie überhaupt nicht voran. Außerdem hat er ja auch mittlerweile was gegen die Spang-Leute. Also der will da, dass die büßen. Der ekelhafte Typ, der den armen Kerl aus dem Bad niedergeschlagen hat, das war der allerletzte Abschaum und dann anschließend auch noch diesen Jockey so ekelhaft gefoltert hat. Also das und dann dieser Pferdetrainer und der Besitzer, das sind wirklich ganz, ganz fiese Typen. Und diese Ganoven will James einfach nur das Handwerk legen, egal wie, um da Leiter schon mal vorzuwarnen. Felix sagt, er wird zusehen und tun, was er kann, um eben James vor dem Schlimmsten zu bewahren, aber kann ihm jetzt halt auch nicht direkt helfen. Sein Kollege ist ja nun mal vor Ort. Und James soll es sich bitte nicht verscherzen mit den Spangs, sonst hilft ihm nur noch seine Knarre. Dann wird nochmal auf Saratoga angestoßen mit einem leckeren Whisky, weil ja in Vegas gibt es hier nun mal kein Flusswasser, was man da reinkippen kann. Und deswegen das bitte noch einmal mitnehmen. James bedauert es irgendwo, dass er nicht mit Felix weiterhin zusammen, also so direkt zusammenarbeiten kann. Das hätte eigentlich ganz gut geklappt. Die Chancen würden da einfach besser stehen. Das mit den Pferden hat er sau stark gelöst. Also da gibt er Props an Felix ab. Also das war fantastisch gelöst. Felix sagt, das ist aber halt nichts für Pinkerton. Also da kann ich nicht beruflich weitermachen. Er muss an dem Pferdeding dranbleiben. Das andere ist ja nun mal zu groß für ihn. Und das könnte auch Konsequenzen für ihn haben. Wenn James da irgendwie Mist baut, der haut wieder nach England ab, hat seine Ruhe, alles schön, alles gut. Wenn Felix Mist baut, der lebt in Amerika, dann geht's an die Familie oder an Freunde und er hat keine Lust, dass seiner Schwester irgendwie ein schlimmer Unfall zukommt, weil er sich mit den Spanks verscherzt hat, die eben nicht so eine Dulli-Bande sind, die da ja mehr Schein als Sein sind. Außerdem hängen sie ja auch, also resümierend sagt er, die Gangs sind nicht mit Capone untergegangen, die sind mittlerweile einfach noch mächtiger und einfach hängen auch in der Politik mit drin. Also das sollte man nicht außer Acht lassen, die haben richtig gute Kontakte. James wischt das irgendwie beiseite und sagt, ja, das passt schon alles und im schlimmsten Fall mit dem Schießeisen kann man es dann ja auch noch lösen und jetzt besser soll er besser ins Bett gehen, um sein Zielauge eben zu schonen, weil das wird er bald brauchen. Also richtig rosige Aussichten, in die James jetzt geschickt wird, nachdem Felix im ersten Saratoga so toll schmackhaft gemacht hat, kommt jetzt die nächste Stadt, die noch viel schlimmer sein soll.
Ja, da kriegt man richtig Lust auf mehr Las Vegas. Aber ich meine, er hat ja nicht ganz Unrecht. Und ja, ich meine, Glücksspiel ist eh immer kacke. Ich glaube nur nicht, dass du auf die Art und Weise einen Glücksspielsüchtigen, ich glaube, so können wir Bond schon bezeichnen, mal so eben heilst. Aber ja, vielleicht war es mir trotzdem eine kleine Lehre. Felix hat ja weit ausgeholt.
Ja.
Ja, zum abschließenden 15. Kapitel. Mal schauen, ob wir es schon nach Las Vegas schaffen. Und wenn ja, ob Bond dem Ganzen widerstehen kann. Achtung, Achtung! Der kleine Bond möchte von seinen Eltern aus dem Spieleparadies abgeholt werden. Den Verantwortungsschuh zieht sich netterweise der gute Freund eines guten Freundes an und spielt die Ersatzmami. Für kleines Geld gibt's den privaten Taxiservice und die Sightseeing-Tour durch das Spieleparadies für Erwachsene inklusive. Und falls Bond sich gedacht hat, er kann hier alleine auf große Erkundungstour gehen, Pustekuchen. Hier laufen die Dinge anders und er sollte lieber seiner Mami gut zuhören. Schließlich wurde er vermutlich bereits feinsäuberlich in Verbrecherakten noch größerer Verbrecher abgeheftet und ehe er sich versieht, will plötzlich jeder Mami für ihn spielen. Also, wie immer, lieber den blöden Engländer spielen und die Füße stillhalten. Der Flug nach Las Vegas, ja, wir sind mal wieder beim Fliegen, verläuft ereignislos und er ist in super kurz gefasst. Vielleicht hat unsere Kritik geholfen. Andererseits, das Buch war ja schon bestimmt geschrieben, bestimmt. Aber es scheint fast so, als hätte man auf uns gehört. Es wird so ein bisschen aus der Vogelperspektive berichtet, dass eben die Zeit vergeht, dass was passiert, dass er unterwegs ist. Finde ich auch alles gut. Ja, man hört eben einfach ein bisschen was über die verschiedenen Landschaften, über die er hinwegfliegt, bis er eben dann letztendlich in Las Vegas ankommt. Und ja, Bond ist auch dann relativ schnell dort eben angekommen und befindet sich, noch ehe er den Flughafen verlassen hat, an Spieleparadies Nummer 1. Und ja, den geht er auch gleich mal richtig auf den Leim. Sowohl den Spielautomaten, die dort in der Schlange stehen, an denen er vorbei muss, die machen Geschäft mit ihm, als auch an einem weiteren großen Versprechen, wo reiner Sauerstoff eingeatmet werden kann, der Wunder bewirken soll. Auch diesen ganzen Zauber kann er sich irgendwie nicht so richtig entziehen, redet sich dann oder uns als Leser noch ein, dass es ja nicht unnormal ist. Die stehen ja da schon so schön rum und lachen einen an und das ist ja gar nicht so schlimm. Und deshalb hat er das halt mal ausprobiert, aber ist ja auch nichts passiert. Der versprochene Erfolg und Effekt bei dem ganzen Sauerstoffding, wie auch bei den Spielautomaten, hält sich tatsächlich doch sehr in Grenzen. Ja, mehr Geld kann er aber dann zum Glück nicht ausgeben, weil sein Gepäck kommt. Er kann sich dann aus dem Flughafen losreißen und bevor er sich doch nochmal anders überlegt, wird er dann dort von einem Unbekannten direkt in Empfang genommen und ja, Richtung Tiara chauffiert. Kofferservice ist leider erstmal nicht inklusive, den muss er selber ins Auto hieven, aber immerhin eine ganz schicke Karre wurde ihm geschickt, nämlich ein schöner verchromter Chevrolet. Ja, der macht schon ordentlich was her auf der Straße. Mit dem Mann, der sich dann als Felix Freund herausstellt, kommt er doch recht bald ins Gespräch, weil er sich einen kleinen Fauxpas gönnt. Und der Fauxpas ist, das Fenster runterzulassen, was ihm einfach nur komplett den Atem nimmt, weil irgendwie 50 Grad im Schatten sind. Und er sich relativ schnell entscheidet, das Fenster wieder hochzumachen. Der gute Ernesto, besagter Freund von Felix, sagt ihm dann auch, du, lass es mal bitte. Wir haben hier drin auch Klimaanlage, auch wenn du davon nichts merkst, aber draußen ist 1000-mal schlimmer. Und ja, Bond kann sich dann eben damit recht gut abfinden und stellt fest, dass er eigentlich ganz gut mit Ernesto zu Beginn an harmoniert. Dieser teilt ihm mit, dass er sich sehr gerne um ihn kümmert. Und wenn Bond aber seine volle Aufmerksamkeit will, also den ganzen Tag über, wann immer er will, nur pfeifen muss und der Taxiservice dann für ihn da ist, dann muss er den Wagen halt wohl oder übel mieten. Bond mag diesen guten Ernesto eben und sagt so, ja, das ist ja gar kein Problem, großartige Idee, zahlt wahrscheinlich eh das Geschäft. Und nachdem das geklärt ist, ja, klärt Ernesto ihn dann mal auf, wie die Dinge hier vor Ort laufen. Und ja, Ernesto stellt dann erstmal noch fest, so, sorry, dass du hier eben mich bezahlen musst, das ist aber zu unserem Schutz, beziehungsweise zu deinem Schutz, weil das erspart Fragen, wenn du irgendwie einen kostenlosen Fahrservice hast, ob wir uns kennen oder nicht, sondern dann bist du einfach ein Touri mit zu viel Geld, hast mich gebucht, ich fahre dich immer hin und bin quasi dein Privatservice, aber eben bezahlt. Und zweitens, der gute Ernesto muss ja auch von irgendwas leben. Da Luft und Liebe scheint es in Las Vegas nicht zu viel zu geben, wenn man nicht gerade am Flughafen steht und irgendwie Sauerstoff rein einatmen kann. Ja, Bond sieht eh schon nicht aus wie der klassische Geldtouri, der da so kommt. Das heißt, da müssen sie auch aufpassen, da müssen wir noch mehr auf Schutz gehen, weil sonst ja, birgt das natürlich weitere Fragen und das schürt natürlich Misstrauen. Und im Ergebnis, Misstrauen führt eigentlich immer gleich zu Problemen. Ja, zweites, worüber Ernesto ihn gleich aufklären kann, ist, dass Bond am Flughafen sicher auch schon schön in die Akten aufgenommen wurde. Und Bond stellt dann fest beim Nachdenken, ja, da war so ein Mann mit Aktentasche. Ich habe ein bisschen zu viel von dem guten Sauerstoff eingeatmet und war wohl ein bisschen high und habe dem Guten nur freundlich zugelächelt. Und Ernesto meint, ja, der ist da schon nicht unbekannt, der gute Mann am Flughafen. Der ist immer da und der macht halt mal so nebenbei aus der Hosentasche ein paar Fotos. Die werden dann abgeglichen im Hauptquartier. Und natürlich hat auch die gute Spangs oder Spang-Gang ein paar Kontakte zu den Offiziellen am Flughafen. Das heißt, auch der Kofferinhalt von Bond wurde natürlich schön ins Verbrecheralbum mit aufgenommen und über Bond wird vermutlich schon eine schöne Akte existieren. Ja, er kann noch Glück haben, wenn seine Waffe noch nicht bemerkt wurde. Die hat er ja zum Glück in einem relativ engen Holster unter der Achsel. Das ist noch recht gut versteckt. Wenn die aber dann doch schon bemerkt wurde, dann kann er sich auch ab jetzt darauf einstellen, dass er unfreiwillig eine dauerhafte bewaffnete Begleitung hat, sobald er in irgendwelche Casinos reingeht, weil die eben quasi sich immer schützen wollen und sofort natürlich Probleme wittern, wenn irgendwelche Männer mit Waffen durch die Gegend laufen. Und Bond würde dann als so eine angesehen werden. Das heißt, er kann sich in Zukunft immer schön in Casinos umschauen. Männer mit Jacken könnten da gute Indizien sein, dass er irgendwie verfolgt wird. Ja, Bond ist mit den ganzen Infos so ein bisschen verärgert über sich selber. Zum einen, dass er am Flughafen nicht gleich besser aufgepasst hat und irgendwie auch so ein bisschen blauäugig in die Sache reingestolpert ist, sagt so, ja, das wird mir eine Lehre sein, aber genau, das werde ich schon irgendwie hinkriegen und der gute Ernesto will ihm ja auch zur Seite stehen. Dann sind sie auch schon bei ihrer recht langsamen Fahrt am berühmten Strip angekommen. Und Bond hat erstmal so ein bisschen was zu glotzen und der Ernesto kennt sich hier natürlich bestens aus, gibt ihm eine kleine Sightseeing-Tour, kann ihm irgendwie zu jedem Casino, zu jedem Hotel, zu sonst irgendwas sagen, wem der Schuppen gehört, wer dahinter steht, wovor man sich in Acht nehmen muss. Und ja, Bond hat natürlich von den meisten Leuten noch nie was gehört und bin mir auch sicher, dass er sich nicht alles merken werden kann, deshalb erspare ich euch die ganzen Namen hier auch. Sie kommen schließlich ja, gegenüber des Tiara an und natürlich hat Bond Glück. Das ist der teuerste und beste Laden, den es hier gibt. Ja, Glück ist natürlich relativ, weiß man natürlich nicht, was da drin passiert, aber erstmal natürlich keine ganz schlechte Adresse. Und natürlich auch dazu ja, braucht ihm Ernesto wahrscheinlich nicht mehr super, super viel zu sagen. Er müsste ja eigentlich Bescheid wissen. Und Bond stellt fest, dem ist tatsächlich so. Ich kenne die Besitzer so ein bisschen, finde die jetzt auch nicht so super klasse, aber so ein paar Einzelheiten in den nächsten Tagen könntest du mir schon noch aus dem Nähkästchen erzählen. Die würde ich schon nehmen. Für den Moment wird es mir aber erstmal reichen. Ich brauche mal irgendwie ein kühles Zimmer, eine nasse Dusche und ja, vielleicht mal ein bisschen Füße hochlegen. Und Ernesto sagt so: Ja, es passt mir auch ganz gut. Du wirst dich ja wohl bitte nicht gleich am ersten Abend in Probleme reinsteuern. Und Bond, natürlich wird er das nicht. Da wird schon auf sich Acht geben. Und außerdem ist es ja auch immer gut, sagt Ernesto, wenn man sich erstmal in Vegas gründlich umsieht, ein bisschen die Dinge abcheckt, bevor man dann letztendlich seine Aufgaben erledigt. Also Bond soll schön Piano machen am ersten Abend und dann geht da auch alles gut. Und ja, so nebenbei erwähnt, Spielzeug gibt es ja auch genug für Bond. Der soll ruhig mal die Casinos ausprobieren. Also irgendwie ist die Standleitung zwischen Leiter und Ernesto noch nicht so gewesen, dass Bond eine Spielsucht hat und er ihn davon abhalten soll. Und er sagt eher so, ja Bond, geh doch hin, sollst du schon mal dir reinziehen, ist schon ganz nett hier, kann man mal gemacht haben. Genau, und damit endet das Kapitel dann quasi, dass Bond sich ins Hotel verabschiedet und er eben hinten nur noch hört, wie Ernesto mit dem, ja, quasi dem, wie heißt denn der?
Pagen.
Page? Ist es Page? Ja.
Ja,
Der
ja.
vorne am Hotel steht, dem noch erzählt, so, hey, ich habe da einen dummen Engländer kennengelernt hier, der hat mich für ein Fuffi pro Tag gebucht, was ein Vollidiot, so ein guter Preis und so weiter und so fort. Also da gleich die Vertuschungstaktik anwendet. Ja. Und damit hören wir dann, ist es ein Cliffhanger, noch nicht so richtig, aber
Nee.
wir werden nächstes Mal dann hören, wie sich Bond in Las Vegas anstellt und wem er da auf den Leim geht oder auch nicht. Vielleicht kann er seine Spielsucht ja kontrollieren.
Ja, das ist der spannende Change von der Pferdewettenwelt in die klassische Casino-Welt. Also das, was, ja, ich denke mal, Vegas auszeichnet irgendwo letztendlich. Und wie sich das Ganze entwickelt und ob James seiner Glücksspielsucht verfällt, das werden wir bei der nächsten Ausgabe erfahren. Vielleicht endet die Reihe hier auch unverhofft und James sitzt heute noch im Tiara-Hotel am einem einarmigen Banditen, um sein letztes Taschengeld zu.
Es könnte passieren. Also ich glaube, die Gefahren, die sind schon da. Also Felix und Co. sagen das nicht umsonst. Ich glaube aber, dass da nicht mal nur James anfällig ist, sondern viele Leute, die dann mal denken, das probiere ich mal aus oder da kann ich irgendwie das große Geld machen. Also deshalb, ich glaube, die Warnungen sind da schon sinnvoll. Ich bin gespannt. Aber jetzt hat er es ja wenigstens schon mal dahin geschafft, wo jetzt, glaube ich, die Post abgehen könnte. Also ich würde jetzt doch mal denken, dass dann im nächsten Buchteil so ein bisschen was vielleicht auch handgreiflich passiert. Aber wir werden sehen.
Ja, vielleicht lernen wir den guten Serafimo mal kennen.
Stimmt, ja. Das wäre auch schon mal ein Fortschritt, den man.
Und es geht mal wieder so ein bisschen um Diamanten vielleicht.
Es stimmt auch wieder. Die sind ein bisschen aus den Augen verloren gegangen, das stimmt.
Ja, gerade geht es einfach nur um ein Glücksspiel und eben dieses Gangleben und gar
Ja.
nicht mehr überhaupt um Diamantenschmuggel
Ja.
oder
Und
so. Das
auch
spielt
weniger
immer.
auch so richtig um den Fall, sondern Bond schaut sich halt einfach mal so ein bisschen um. Irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass er richtig vorankommt, außer dass er von A nach B geht, aber ich glaube, das hat sich bald schon.
Super, dann würde ich einmal wieder überleiten wollen zu unserer neuen Kategorie. Spiel und Ratespaß mit Leon würde ich das Ganze mal nennen. Trivia-Fragen rund um das Bond-Franchise, beziehungsweise in dem Fall um Diamantenfieber, den Film, mit verschiedenen Kategorien. Die Kategorie Fragen zu Fahrzeugen hast du letzte Woche bereits genommen, deswegen wäre ich jetzt einfach mal so frech und sage, da können wir heute mal drauf verzichten. Und du kannst dir eine von den anderen fünf Kategorien aussuchen, die da heißen Fragen zu Schauspielerinnen, Filmfragen allgemein, Auftrag-Gadget-Fragen, Drehortfragen oder Regiefragen.
Ja, ich habe ja letztes Mal schon bemerkt, dass da die ein oder andere Schwierigkeit und Hürde auf mich warten dürfte. Wir können gerne ruhig mal mit SchauspielerInnen anfangen, aber ich verspreche mir da leider 0,0 Trefferchance. Aber wir werden sehen.
Wie präsent hast du den Film?
Also mittel, aber ich weiß, dass ich
Ah,
halt zu
das
den
macht schon schwer.
Schauspielern. Uiuiui. Ja, versuch's.
Ja, okay. Wenn du die raushaust, da wäre ich sehr, sehr stolz auf dich, aber.
Oh.
Wer verkörpert die Rolle von Plenty O'Toole auf der Leinwand? Plenty O'Toole ist die Rolle, Filmrolle, nicht die Schauspielerin.
Ja, aber nee, sobald es in die Side-Character geht, da kann ich, glaube ich, direkt passen. Ja, nee, da muss ich, glaube ich, die. Also das habe ich befürchtet, aber da sehe ich hier ganz alt aus. Also bin ich gespannt, ja, mit was du mich jetzt überraschst. Vielleicht kenn ich sie ja doch.
Bevor ich auflöse, würde ich gerne mal wissen, ob du mit dem Character Plenty O'Toole noch was anfangen
kannst. Nee, genau, da geht's tatsächlich schon los in der.
Okay.
Ich hätte es jetzt weiblich
geframed,
ja?
Ja.
Gibt's natürlich ein paar Optionen, aber in dem Fall fällt mir nur die Szene ein, wo er sich irgendwie von den zwei Frauen gut gehen lässt, irgendwo in diesem Poolhaus. Wo die mit akrobatischen, weiß ich nicht was, überzeugen wissen und ihn mal kurz Schachmatt setzen. Auf die Mütze setzen. Hauen?
Ja, ja.
Falsch.
Das ist tatsächlich die Frau, die er im Casino kennenlernt und die ihm Glück bringen.
Oh. Ja. Ja, okay, möchte. Aber die ist ja super kurz.
Gut, er hat und dann ja, ist sie ja, dann geht's aufs Hotelzimmer, dann wird sie dort rausgeschmissen aus dem Fenster, landet glücklicherweise im Pool und überlebt. Mhm. Ein Tag später muss sie dann aber das Zeitliche segnen, weil der Wind und Kitsy fälschlicherweise mit Tiffany Case verwechseln und sie im Pool ertränken.
Und er sie dann findet, ja.
Ja, also eine wirklich Side. Ja.
Naja, spannend.
Um die Frage aufzulösen, die Schauspielerin heißt Lana Wood.
Ja, hätte ich natürlich dann gewusst, also kenne ich natürlich.
Ja. Okay. Aber ich muss sagen, das ist, glaube ich, die schwerste Frage.
Ach,
eine der schwersten Fragen.
Macht nichts. Ist für mich ja. Ist für mich ein Spaziergang normalerweise.
Aber dann haben wir jetzt, steht es 1-1, würde ich sagen. Einmal richtig, einmal falsch. Ja. Und wir werden sehen, wie es dann in der nächsten Ausgabe ausschaut.
Ich bin auch gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Regie auch noch eine sehr große Herausforderung werden wird. Ich habe ja, wer es letztes Mal nicht mitgekriegt hat, ich habe ja groß angekündigt, dass ich mich nicht darauf vorbereiten werde, weil ich ja mein wirkliches Wissen testen möchte und hier nicht den ganz großen Bond-Kenner quasi mimen möchte. Aber ich glaube, das beinhaltet auch, dass ihr hier oft als mit einer Nullnummer rausgehen müsst und die Infos dann von unserem Capitano direkt bekommt.
Ja, vielleicht gebe ich dir bei ganz schweren Fragen mal so ABC-Möglichkeiten, dass du vielleicht wenigstens richtig raten könntest oder dass es vielleicht klingelt.
Ja, das könnte vielleicht helfen. Da können wir uns das überlegen. Aber ich glaube, vor allen Dingen bei Diamantenfieber, da tappen wir doch öfter mal im Dunkeln in meiner Person.
Ja, der Film ist ja, du hast den, glaube ich, wahrscheinlich auch nur dieses eine Mal gesehen für die Folgenvorbereitung und das ist jetzt auch wirklich eine ganze Weile her. Also,
wobei ich so einige Ausschnitte schon noch präsent habe, aber ja, genauso Infos. Da bin ich tatsächlich eh schon nicht der Stärkste, wenn es jetzt zum Beispiel um SchauspielerInnen geht. Jetzt nicht nur bei Bond, sondern generell so die Main-Character, ja, okay. Wobei dann auch schon so Bond-Girl, wenn es jedes Mal wechselt oder nicht öfter mal dabei war, dann wird es auch schon schwierig, gerade so in früheren Filmen, wo man jetzt die Schauspieler vielleicht eh nicht so präsent hat, noch aus anderen Filmen. Insofern, ja, da kann ich auch was lernen, ne? Wir müssen mal positiv framen hier.
Sehr schön. Ja gut, dann sind wir für heute durch. Ist alles besprochen, was besprochen werden sollte. Und das gleiche gilt dann für die Ausgabe in 2 Wochen, wo es dann heißt, 4. Akt von 6 rund um Diamantenfieber mit den nächsten 5 wunderbar vorbereiteten Kapiteln von uns. Und dann mit ein bisschen mehr Las Vegas Action und vielleicht auch dem einen oder anderen Ausguck zu der guten Tiffany. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen, wenn ihr dranbleibt und uns die Treue haltet. Und damit, ja, würde ich sagen, sind wir durch. Ich verabschiede mich und überlasse dir das letzte Wort gerne.
Och, das liebe ich. Ich verabschiede mich auch. Ich freue mich wie immer, wenn ihr einschaltet, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr auch nächste Woche oder in 2 Wochen, Entschuldigung, je nachdem, wann ihr es hört, auch wieder dabei seid. Und damit würde ich mich auch verabschieden. Freue mich auf dich in 2 Wochen und bin gespannt, was das Buch noch bereithält. Bis dahin, macht's gut.